Ja, erstmal einen schönen guten Morgen. Ich predige heute Morgen über Johannes 6, Vers 35, ein Ich-Bin-Wort von Jesus, der sagt, wie gerade vorgelesen schon, ich bin das Brot des Lebens, wer zu mir kommt, wird nicht hungern und wer an mich glaubt, wird nimmermehr dürsten. Frage, haben Sie schon einmal Brot gebacken? Ich nehme an, einige haben das schon getan. Ich selber stamme aus einer alten Bäckerfamilie, aus dem Taunus, zumindest von der Seite meines Vaters her. Interessant ist von Jesus, der sagt hier, ich bin das Brot des Lebens. Bei Gott gibt es ja keinen Zufall. Sie wissen alle, wo Jesus geboren ist, in Bethlehem. Einige wissen auch, was der Name bedeutet. Beth heißt Haus und Lechem heißt Brot. Also das Brot des Lebens ist im Brothaus zur Welt gekommen, sozusagen in der Backstube entstanden. Allerdings ein Brot ohne Sauerteig, denn in der Bibel wäre Sauerteig ein Bild für Sünde. Und Jesus sagt ja, ich bin ohne Sünde. Damit unterscheidet er sich nicht nur von Ihnen und mir, sondern auch von allen anderen Religionsstiftern, von denen das kein einziger von sich behauptet hat. Ja, Jesus hatte gerade ein Brotwunder vollbracht. Das heißt, er hatte mit 5 Broten und 2 Fischen das Ganze in einem Dankgebet vor Gott gebracht und dann diese Brote und Fische so lange geteilt, bis 5000 Personen gesättigt waren. Ein Brotwunder. Die Bibel hat eine Zahlensymbolik. Manche wissen, dass einige Zahlen eine Bedeutung haben. Er hatte 5 Brote und 2 Fische. 5 ist die Zahl der Gnade in der Bibel und 2 die Zahl der Erkenntnis. Ja, Adam erkannte sein Weib, ich brauche mindestens ein Gegenüber zur Erkenntnis, also 2. 5, Jesus hatte 5 Wunden, als er am Kreuz hing und ähnliche Dinge. David hatte 5 Kieselsteine, als er den Riesen umlegte. Und Gnade und Erkenntnis, also ganz interessant, was sollten die Leute erkennen? Sie sollten eigentlich nicht nur erkennen, dass sie satt werden, sondern dass Jesus das Brot des Lebens ist, also ein vorbereitendes Wunder. Denn in der Bibel wird das Wunder ein Zeichen genannt. Ein Zeichen ist ein Mittel der Verständigung ohne Worte. Wenn Sie zum Beispiel nachher im Auto nach Hause fahren, werden Sie an einigen Verkehrszeichen vorbeikommen. Und der Wert liegt nicht in dem Stück Blech, das da lackiert irgendwo am Straßenrand hängt, sondern in dem, was es Ihnen sagt, aha, Vorsicht, oder du bist auf der Hauptstraße und kannst gerade durchfahren. Ja, ein Zeichen braucht eine prophetische Erfüllung. Und wenn das Brotwunder ein Zeichen war, ist die prophetische Erfüllung, dass Jesus als Brot des Lebens offenbar wird für Sie. Ja, Brot ist ein Grundnahrungsmittel. Angenommen, Sie müssten jeden Tag Kuchen essen zum Frühstück und dann auch noch zum Kaffee und zum Abendessen wieder, könnte ich mir vorstellen, dass Sie da gerne bald ein paar Fastentage einlegen würden, weil Ihnen das irgendwie zu viel wird. Bei Brot ist das nicht so, ein Grundnahrungsmittel, das jeden Tag genossen werden kann und das Leben stärkt und stabilisiert. Wenn er sagt, ich bin das Brot des Lebens, wäre die Frage, welche Art von Hunger stillt er denn? Denn der normale Hunger wird ja schon gestillt durch die Kalorien, die Sie zu sich nehmen und die Kohlenhydrate und Vitamine. Ich denke, der Hunger nach Leben, Leben in der Bibel bedeutet immer Verbindung mit Gott, weil nur in dieser Verbindung mit Gott ewiges Leben da ist. Das heißt, eine ewige göttliche Qualität, die heute schon in unser Leben kommt und uns mit diesem ewigen Gott verbunden bleiben lässt. Ja, was verstehen wir unter Lebenshunger? Wenn Sie ein Kind fragen würde, ja, ich möchte Süßigkeiten haben, Computerspiele, was weiß ich, Spielkameraden, das wäre Lebenshunger für ein Kind. Natürlich die Liebe der Eltern. Wenn Sie einen Erwachsenen fragen, der wird vielleicht ein bisschen differenzierter antworten. Ich denke, unter Lebenshunger verstehen wir ein Verlangen nach Liebe, nach Frieden, nach dem Sinn des Lebens, nach Freude, vielleicht auch nach ein paar besonderen Erlebnissen, nach Wohlergehen. Ja, wie sieht das aus? Normalerweise stillen wir unseren Lebenshunger nicht bei Jesus, sondern erst einmal auf andere Weise. Zum Beispiel den Hunger nach Liebe, der wird, wenn er richtig gestillt wird, menschlich erst einmal in der Familie befriedigt, indem dort Nähe demonstriert wird zwischen Eltern und Kindern, zwischen Partnern. Aber dort tauchen natürlich leider auch schon die ersten kleinen oder großen Defizite auf. Und wir waren gerade mit Konfis in der Klostermühle und sprachen dort über dieses Gleichnis von dem vierfachen Ackerfeld, wo ein Seemann aussät und das hat 4 verschiedene Ergebnisse oder auch eben keine Ergebnisse. Und das erste war dieser festgetrampelte Weg, auf dem die Körner liegen bleiben und weggefressen werden. Und da sagte ein Mitarbeiter von uns, sagte er, ja, im Leben von solchen Teenies ist ja auch manches schon festgetrampelt. Wie viele Leute sind vielleicht schon auf ihn herumgetrampelt im übertragenen Sinn, sodass sie schon ein Stück fest geworden sind und manches einfach nicht aufnehmen können. Ob das jetzt überzeichnet ist, eine andere Frage. Aber ich denke, dass mancher ja auch einen Mangel an Liebe erfährt und von daher Schäden in seinem Leben mitnimmt. Und dann später vielleicht Aufmerksamkeit erdrotzt, um Beachtung zu finden und das mit Liebe verwechselt. Wenn Sie einmal die Sozialämter fragen würden oder Sozialarbeiter, würden Sie viele, viele stundenlange Geschichten hören können über Mangel an Liebe. Ich denke, das ist das Gesellschaftsproblem Nummer eins, Mangel an Liebe. Und viele versuchen das natürlich zu kompensieren an dieser oder jener Stelle. Viele verwechseln Liebe mit Sex und sagen, wenn ich Sex habe, habe ich Liebe. Auch unser geschiedenes Traumpaar hat ja da seine Probleme, muss Boris vielleicht sein Vermögen doch noch teilen mit einem weiteren Kind, falls es denn nun sein eigenes wäre, was wir noch nicht wissen. Ich denke, nach dem Gesellschaftsspiel Nummer eins, was ich als Lügen bezeichnen würde, ist das Gesellschaftsspiel Nummer zwei wahrscheinlich Sexualität. Aber mancher wird dadurch nicht gesättigt im Leben, sondern irgendwann wird er vielleicht auch feststellen, ich habe es satt. Es hat mich zwar interessiert, es hat geprickelt, aber irgendwo doch nicht die Erfüllung gebracht, sondern einen schalen Geschmack zurückgelassen. Ja, menschliche Liebe erfreut und selbst wenn sie in einer Familie wirklich echt und gut ist, ist sie immer noch bedroht von der Verlustangst. Ich könnte diesen Partner verlieren, den ich habe, sei es durch diesen oder jenen Umstand. Und das macht ja auch nicht so immer nur froh. Zu der Lebenshunger gehört das Wohlergehen, dass ich mich wohl fühle. Da gehört ein äußeres und inneres Wohlergehen dazu, äußerlich ein Beruf, finanzielle Sicherheit, wenn es geht, eine Wohnung, ja, vielleicht auch Versicherungen, die das Leben ein bisschen in einen Rahmen setzen, dass es nicht ganz abgleiten kann. Aber zu dem inneren Wohlergehen gehört natürlich ein Stück Lebensglück dazu und Sinnfindung, wenn es geht. Lebensglück, Frage, wann bin ich glücklich? Ich denke, einmal spielt Liebe eine gewisse Rolle. Und wenn Pläne in Erfüllung gehen, kann jemand glücklich sein. Aber ich denke, es ist kein Geheimnis, gerade wenn Pläne in Erfüllung gehen, kann es auch zu einer Sinnkrise kommen. Ich denke an einen Sportler, der in seiner Berufsart den höchsten Posten erreichte, in seiner Sportart. Ja, und was war jetzt sein Ziel? Er hatte keines mehr. Nur höchstens möglichst lange da oben bleiben als Nummer eins. Und dann fing er an, Drogen zu nehmen, um diese innere Leere irgendwie zu betäuben. Und dann ging seine Ehe fast daneben. Erst im letzten Moment wurde sie gerettet, dadurch, dass er und auch seine Frau beide Vergebung erfuhren durch Jesus und zum Glauben kamen. Ja, wie sieht es bei uns aus? Viele junge Leute suchen den ultimativen Kick in der Freizeit. Ja, nicht nur Bungee-Jumping, sondern vielleicht auch Mutproben. Wer fährt als Längster, als Geisterfahrer auf der Autobahn auf der falschen Seite bis zur nächsten Ausfahrt? Oder vielleicht sogar bis zur übernächsten? Mutproben, nicht nur von verkalkten Leuten, die nicht mehr wissen, auf welcher Seite sie sind, sondern auch von anderen, die einfach mal ein bisschen Lebensprickeln brauchen. Andere werfen Steine von der Brücke auf Autos. Mal sehen, wer am besten trifft, auch wenn vielleicht jemand dabei stirbt. Der Freizeitsport muss Erlebnishunger stillen, damit vielleicht dadurch noch mehr Sinn in das Leben kommt. Aber von innen kommt auch Sorgen. Und wenn wir all die Sorgen heute Morgen addieren würden, die hier sitzen in jedem von uns, hätten wir einen riesigen Berg. Sorgen, Stress, Lebensängste und vor allem auch fehlender Friede, oft auch eine große Unruhe. Ja, Jesus könnte Frieden anbieten, aber die Frage, ob wir ihn erfahren. Zu dem Lebenshunger gehört außer dem Hunger nach Liebe, nach Geborgenheit und auch ein Verlangen nach Freude. Es ist ja gerade die sogenannte fünfte Jahreszeit für manche angebrochen, die jetzt ihre Freude haben an dem Karneval. Aber Spaß und Freude sind zwei Paar Schuhe. Es gibt viele Leute, die sehr spaßig sind, sehr viele Späße auf den Lippen haben, Aber wenn man sie persönlich kennenlernt, sieht ihr Leben gar nicht so freudig aus. Und nehmen Sie aus dieser Spaßzeit mal den Alkohol raus, dann wird der ganze Spaß schon etwas niedriger angesetzt. Ja, wir ahnen oft, was uns fehlt, aber normalerweise stillen wir unseren Lebenshunger nicht bei Gott, sondern irgendwo anders. Stopfen irgendetwas in uns hinein, von dem wir die Ahnung haben, es ist die richtige Richtung, aber vielleicht doch nicht ausreichend. Ich sprach gerade mit Konfis über einen Kinderkönig in der Bibel, Josia, der mit 8 Jahren schon König wurde. Sein Vater war mit 24 Jahren schon aus dem Leben herausgeholt worden, das heißt, er wurde umgebracht, hatte dann eine alleinerziehende Mutter. Und ein Kind glaubt natürlich, was seine Umgebung glaubt. Sie hatten Götter für den Bauch, also für Konsum, Götter für Sexualität, jede Menge, hatten Götter für Wissenschaft und Aberglaube, sprich Sternbilder und Sternzeichen. Aber er suchte einen Gott für sein Herz. Und dann fand er somit als Teenie mit 16 Jahren dann diesen Gott für sein Herz, indem er den Gott Davids kennenlernte. Lebenshunger hat was mit dem Herz zu tun, nicht nur mit irgendwelchen Körperbereichen, die sonst natürlich auch wichtig sind. Da gibt es einen berühmten Playboy, dessen Namen Sie kennen, wenn er auch schon vor Jahrhunderten lebte. Der hieß Augustin. Er war Student, aber er liebte eigentlich mehr Wein, Weib und Gesang, Partys, Schlemmereien. Und seine Mutter betete jahrelang für ihn, man kann sagen, vielleicht schon Jahrzehnte. Er war ja schon vielleicht auch in diesen 20er Jahren. Und dann ging er auch noch in die Hauptstadt des Landes und jetzt dachte sie, jetzt ist alles zu Ende, jetzt versumpft er ganz. Aber gerade dort kam dann dieses Wunder, dass ihre Gebete erhört wurden und er, als er faul auf einer Wiese lag, sich sonnte, irgendwie die Kinderstimme hörte, die irgendeinen Reigen sangen, wobei das zu einem Kinderlied gar nicht passt. Nimm und lies, lateinisch tolle Legge. Und da seine Mutter ihm, wie manche fromme Mütter das tun, eine Bibel eingepackt hatte in der Hoffnung, dass sich der Sohn ja vielleicht doch irgendwann noch einmal bekehrt, schlug er diese Bibel wahllos irgendwo auf. Und wenn ich mich recht erinnere, hat er rein zufällig Römer 14, Vers 17 entdeckt, wo es heißt, denn das Reich Gottes besteht nicht in Essen und Trinken, sondern in Gerechtigkeit und Frieden und Freude im Heiligen Geist. Ja, also nicht in Partys, sondern in einem inneren Frieden, einer inneren Freude. Und das hat sein Leben verwandelt. Er hat nicht mehr Playboy gespielt, sondern er hat Jesus lieb gewonnen und ganz vielen Menschen den Weg geebnet und geöffnet für ein Leben mit Gott. Ein Zitat von ihm ist dann bekannt geworden: Unser Herz ist so lange unruhig in uns, bis es Ruhe findet in dir, oh Gott. Das heißt, der Lebenshunger wird gestillt, wenn das Herz zur Ruhe kommt in dem Frieden der Liebe Gottes. Bekannter Mathematiker, den Sie auch kennen, vielleicht haben Sie seine Logarithmentafeln gelernt in der Schule, Pascal, drückte das mit anderen Worten aus. Er sagte, in uns ist ein Vakuum, das nur durch Jesus, nur durch Gott gefüllt werden kann. Im Prinzip dasselbe Aussage mit einem anderen Bild. Gestern hörte ich dieses schöne Nikros-Birdel, was Sie vielleicht kennen. Oh, happy day when Jesus washed my sins away. Oh, glücklicher Tag, an dem Jesus meine Sünde abgewaschen hat. Frage, können Sie die Melodie mitsingen? Gibt es in Ihrem Leben auch schon so einen glücklichen Tag? Oder dieses andere Lied, Amazing Grace, how sweet the sound. Wunderbare Gnade, wie süß ist dein Klang, die einen Schurken wie mich gerettet hat. Dieser Mann, der das Lied schrieb, John Newton, war Sklavenhändler gewesen und hatte fromme Eltern. Erst auf dem Rückweg, als sein Schiff vor England praktisch fast untergegangen wäre in einem Sturm, hat er dann um Rettung gebetet aus dem Sturm und Rettung für sein Leben, dass er doch jetzt auch zu Jesus gehören möchte. Und hat sich dann mit seinen Freunden vor dem englischen Parlament für Sklavenbefreiung eingesetzt und sie auch durchgesetzt. Das heißt, das Parlament musste das natürlich beschließen. Da war wirklich ein glücklicher Tag, nicht nur für ihn, sondern für viele andere auch. Ja, Brot bedeutet etwas in den Mund nehmen und es aufnehmen. Brot kann man nie theoretisch kennenlernen. Sie können zwar Brotsorten betrachten und studieren, aber wie es schmeckt, merken Sie immer erst in der Praxis. So ist das mit Jesus auch. Durch Nachdenken kommt keiner zum Glauben, sondern nur indem er seinen Mund füllt, in diesem Fall mit einem Gebet, und ihm sagt, Herr Jesus, wenn es dich gibt, dann komm in mein Leben. Und das ist für viele der Anfang gewesen zu einem persönlichen Leben, das auf den Geschmack gekommen ist. Und Geschmack bedeutet, rauszukriegen, da ist einer, der mich bedingungslos liebt und auch vergibt. Freund von mir war der Leiter einer freien Gemeinde, das heißt der Pastor. Und da ist ein Mann zum Glauben gekommen. Einige kennen den Namen Rocky. Es war der Pressesprecher von Udo Lindenberg gewesen. Und der hatte ein dermaßen, wie soll man das sagen, schwieriges Leben gehabt, wo wirklich auch in der Kindheit auf ihm herumgetrampelt wurde. Später hat er dann auf den anderen herumgetrampelt als gefürchteter Rocker mit Lederkleidung und Kette in der Hand und so. Und ehe er sein Leben Jesus übergab, brauchte er 12 Tage, um all die Dinge aufzuschreiben, die in seinem Leben schiefgelaufen sind. Um sie dann in der Seelsorge einzeln vor Gott zu bringen, vergib mir, vergib mir, vergib mir, reinige mich, reinige mich. Und so sein Leben von Gott, von Jesus annehmen zu lassen und nicht nur zu sagen, komm in mein Leben, sondern auch nimm das weg, was mich belastet und niederdrückt. Ich weiß nicht, wie Ihnen das ging oder geht. Als ich Jesus endlich als junger Mann mein Leben anvertraute, hatte ich eine große Freude und es führte dann an einem Punkt mindestens zur Heilung, indem ich mich selber annehmen lernte. Ich bin ein ruhiger Mensch, mein Ziel war immer ein Lebhafter zu sein, was ich aber nie geworden bin. Ich weiß nicht, ob Sie sich annehmen oder ob Sie, wenn Sie in den Spiegel schauen, am liebsten das Ding zuklappen würden und sagen, bin ich das wirklich? Sie sehen jeden Tag genauso aus wie in dem Spiegel, sage ich aber nur scherzhaft. Das heißt, Jesus hilft Ihnen, sich selbst anzunehmen. Und ich denke, das ist auch ein Stück Liebeserfahrung und Heilung. Wenn er Bitterkeit und Verletzung wegnimmt, und dazu gehören auch falsche Selbstgespräche. Gerade dieser Tage sprach ich mit jemand, den ich nicht verurteilen möchte. Wir hatten ein sehr gutes Gespräch, wo der sagte, ich bin nichts, ich kann nichts, ich habe nichts. Das ist ein Zeichen von Demut oder von Stolz und Bitterkeit. Kennen Sie jemanden, der nichts ist? Ich nicht. Kennen Sie jemanden, der nichts hat? Ich auch nichts. Kennen Sie jemanden, der nichts kann? Ich nicht. Und das ist interessant. Jesus heilt auch falsche Selbstgespräche, eine falsche Selbsteinschätzung. Ja, oder wenn Ihnen was misslingt und Sie dann sich selber sagen, mir gelingt aber auch gar nichts. Kennen Sie jemanden, dem gar nichts gelingt? Ich nicht. Und ich finde das ganz interessant, dass Jesus auch hier hilft, zu heilen, Wahrheit auch in die Beurteilung von sich selber hineinzubringen und von daher auch ein Stück Selbstannahme und Befreiung. Gestern wurde gerade jemand auf dem Frankfurter Flughafen begrüßt mit Handschellen, der ehemalige Manager von Elf Aquitaine in Frankreich, der bei dieser Schmiergeldaffäre mit Leuna beteiligt war, offensichtlich auch sich selber dabei kräftig noch mitgeschmiert hat. Auch Versuch, Lebenshunger zu stillen, bei sich, bei anderen, falsch gestillt. Ich denke an einen anderen Mann, der vor Jahren auch auf einem Flughafen ankam und auch mit Handschellen begrüßt wurde. Er war auch ein Führer gewesen, allerdings kein Manager, sondern er war ein ganz gefürchteter Mann. Er war der Leiter der Schwarzen Panther in Amerika, falls Ihnen das was sagt. Nee, Schwarz, Black Power, Entschuldigung, falscher Name war das. Eldridge Cleaver. Damals gingen ja viele Geschäfte in Flammen auf, in weißen Vierteln. Er musste dann nach Kuba flüchten. Und dort in Kuba ist er zum Glauben gekommen an Jesus und hat festgestellt, die stärkste Macht im Leben ist nicht der Hass, der ihn bisher getrieben hatte, sondern die Liebe. Und er sagte, wenn ich das entdeckt habe, dann kann ich jetzt auch nicht mehr Versteck spielen, sondern dann werde ich zurückgehen und werde meine Strafe absetzen, wenn ich eine kriege, und werde den Leuten in Zukunft bezeugen, die stärkste Macht ist nicht die Faust, sondern eigentlich die offene Hand, ja, die von Gott empfängt. Und so flog er dann zurück. Er wusste, dass er sofort gefangen genommen würde, aber er wollte jetzt ein Zeuge für die Liebe sein, so wie er vorher ein Zeuge für den Hass gewesen ist. Bleibende Liebe entdecken, ich denke, das hat auch manche Partnerschaft schon gerettet und geheilt, weil der eine oder beide rechtzeitig zum Glauben an Jesus kamen und von daher wieder aufeinander zugehen lernten. Jesus sprach mal mit einer Frau an einem Brunnen, die ihren Lebenshunger stillte, indem sie eine Partnerschaft nach der anderen hatte. Im Gespräch mit ihm kam dann heraus, sie hatte gerade den 6. Mann. Also schon eine beachtliche Serie, wobei natürlich mancher viel weiterkommt als bis auf 6. Aber ihr sagte, eigentlich was du brauchst, ist ein lebendiges Wasser, das deinen Lebensdurst stillt, nicht diese Sexualität, die verpflegt. Und sie ließ sich ihren Lebensdurst stillen, kam zum Glauben an Jesus und hat ganz viele andere eingeladen und sagte, ich habe ihn gefunden. Und das finde ich immer schön, wenn Leute, die Jesus neu entdeckt haben, andere in ihre Begeisterung einladen, auch wenn sie manchmal vielleicht ein bisschen zu intensiv sind und sagen, ich habe es gefunden, mein Lebenshunger ist endlich gestillt. Ich habe Frieden gefunden, Vergebung, Liebe und einen bleibenden Sinn. Auch einen Sinn, der nicht mehr durch Verlustangst begrenzt wird und eine Liebe, die nicht mehr verloren geht, denn Gott ist ewig und deshalb bleibt auch diese Liebe in ewiger Verbindung mit Ihnen und mir. Zu dieser Annahme gehört natürlich auch Vergebung dazu. Gott vergibt Ihnen, aber er möchte auch, dass Sie jedem anderen vergeben. Und an der Stelle wird es schwierig, sicher auch bei manchem unter uns. Denn die Menschen, die uns verletzen, sind ja nicht die, die uns fernstehen. Die können uns zwar auch verletzen, sondern meistens Leute, die uns nahestehen, aus der eigenen Familie, Verwandtschaft oder wie auch immer. Und hier zu sagen, ich lerne vergeben, ist ein Kampf. Mancher sagt, ich kann nicht vergeben, Gott kann vergeben, dann wären sie der Erste, der stärker ist als Gott. Wenn Gott vergeben kann, dann kann er das auch in ihr Leben hineinlegen. Und ich denke an jemanden, der ein Vierteljahr lang kämpfte, so ganz langsam sich in die Vergebung hineinkämpfte, bis er dann irgendwann sagte, jetzt bin ich endlich durch und habe vergeben. Wer einem anderen nicht vergibt, bestraft die Sünden des anderen an sich selbst durch Bitterkeit. Und Bitterkeit ist keine Auswirkung der Liebe Gottes. Gott vergibt und er befreit. Ja, der Hunger der Seele ist gestillt, dort wo Menschen das Lebensbrot kennenlernen. Das heißt nicht, dass sie jetzt auf einer blühenden Wiese leben mit Sonnenschein, Vogelgezwitscher. Es kann manchmal auch schwierig sein, durch Krankheiten hindurchgehen, auch durch Verlust an dieser oder jener Stelle. Oder auch vielleicht Arbeitsprobleme manchmal. Aber es ist jemand, der immer wieder von innen her stärkt, der weiß, dass der Lebenshunger in seiner Person erfüllt ist und der vor allen Dingen ewig bleibt. Meine Einstiegsfrage war, haben Sie schon mal Brot gebacken? Wahrscheinlich nur einige unter uns. Die Ausstiegsfrage war, genießen Sie das Brot des Lebens? Kennen Sie Jesus? Freuen Sie sich, dass er Sie von innen mit Liebe, mit Frieden, mit Vergebung, mit Sinn erfüllt? Und vor allen Dingen, dass das ewig bleibt, denn es ist das Brot des Lebens und damit einer ewigen Verbindung zu Gott. Ja, ich wünsche Ihnen und mir nicht nur, dass Sie auf den Geschmack gekommen sind oder kommen, sondern dass Sie sich täglich stärken lassen von diesem wunderbaren Brot. Herr Jesus, wir danken dir, dass du das Brot des Lebens bist für jeden von uns. Du weißt, wer bildlich gesprochen schon auf den Geschmack gekommen ist. Du weißt, wer das vielleicht jetzt überlegt, seinen Mund wirklich mit einem Gebet zu füllen und dich in sein Leben aufzunehmen. Danke, dass du den Hunger nach Liebe stillst, nach Sinn, nach Vergebung, nach Freude, nach Angenommensein. Darüber loben wir dich. Amen.